Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Kanal Mythos Gesundheit. Mein Name ist Carmen Döscher. Ich bin seit über 30 Jahren Therapeutin. Wer ich bin und was ich mache, da gab es schon mal ein Video dazu. Ich habe heute die besondere Freude, mich mit Dr. Sabine Stäbel zu unterhalten. Wir haben uns ein brisantes, ja, trauriges Thema ausgesucht, aber es ist, wie es ist. Wir möchten uns gerne mal beide gemeinsam über diese ganze Impfstoffsituation unterhalten. Mittlerweile haben wir in unserer Praxis ganz, ganz viele Fälle von Nebenwirkungen und ich stehe auch manchmal da, gibt es da Möglichkeiten, irgendwas zu tun, irgendwie Schadensbegrenzung zu betreiben? Wie ist der neueste Stand des Wissens? Und da ist Dr. Sabine Stäbel genau die Richtige. Sie ist studierte Biologin, hat promoviert auf dem Bereich Protein Engineering, hat auch ein tolles Buch geschrieben. Kann ich jedem nur empfehlen, das mal zu lesen. Und ja, Sabine, ich freue mich ganz, ganz doll. Habe ich was vergessen in deiner Vita? Du bist ja.
Ich arbeite halt gerade zu ein paar Anwälten zu bei ihren Prozessen.
Ja.
Ja.
Du machst da wirklich mit deinem ganzen Stab um dich rum oder ihr wirklich
Stab,
hervorragende
was für ein Stab? Wir
Arbeit.
sind hier eine Ein-Mann-Show.
Ja, nein, 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 das glaube ich
Zwei
nicht.
Mann mit Holger.
Mythos Gesundheit. Vergiss, was du über Gesundheit zu wissen glaubst. Wir zeigen dir überraschende Alternativen. Viel Spaß bei dieser Folge.
Auf jeden Fall habt ihr schon wirklich auch breit gefächert eure Netzwerke und sammelt natürlich Informationen, Zahlen, Daten, Fakten und so weiter. Und das ist ja nun kein Einzelfall mittlerweile. Erzähl mal, Impfstoffe, wo siehst du die Gefahr mittlerweile? Früher hat man ja so wirklich den Lebendimpfstoff gehabt und jetzt hat sich das ja im Laufe der letzten Jahre dramatisch zugespitzt.
Also Impfstoffe allgemein erstmal.
Impfstoffe ganz allgemein, ja.
Okay, ich bin jetzt kein Experte für Impfstoffe, aber es ist nun mal so, es gibt jetzt die Hypothese, die von ArcMedic aufgestellt wurde. Da ist man in die Literatur gegangen, hat festgestellt so, oh, es könnte sein, dass alle klassischen Impfstoffe auch schon Gentherapie waren. Weil das Aluminium, das da drin ist, ist ja ein Adjuvans. Und ich habe in Immunbio noch gelernt, so, Adjuvans, sie haben keine Ahnung, wie die funktionieren. Das ist Versuch und Irrtum. Und die müssen halt irgendwie dazu, wir haben keine Ahnung. Ja, das ist irgendwie mystische Pharmakologie. Und der ist dann mal tiefer in die Literatur eingetaucht und hat festgestellt, okay, Aluminium und auch andere Adjuvantien werden im Labor als Transfektionsmittel eingesetzt. Also um DNA in Zellkulturen einzubringen. Und Aluminiumverbindungen sind sehr, sehr gute Transfektionsmittel mit einer Effizienz von bis zu 90%. Und da eigentlich alle Impfstoffe, alle klassischen Impfstoffe mit DNA aus der Zellkultur oder von den Viren oder so auch immer ja belastet, verunreinigt sind, kann es sein, dass halt ein Teil dieser DNA aus den Impfungen an das Aluminium gebunden hat. Das ist in die Zellen gegangen und dann wurde eine Autoimmunreaktion ausgelöst, die dann eine Impfreaktion und Antikörper ausgelöst hat. Müsste man jetzt überprüfen, aber es scheint so, als wenn Adjuvantien tatsächlich wie eine Gentherapie schon funktioniert haben. Nur, dass das Zeug halt meistens nicht integriert hat, hoffentlich. Das würde auch erklären, warum viele Leute nach einer Impfung Autoimmunreaktion hatten. Und wenn man mal in die Versuche der 60er Jahre geht, da hat man einfach mal nur DNA normalen Enten gespritzt, also den weißen Gänsen oder Enten, ja, den Standardviechern vom Bauernhof, und zwar von Pekingenten. DNA, sonst nichts. Und der Nachkommen von den weißen Enten wurden dann immer Pekingentenartiger, mit dunklen Federn, kleiner, gedrungener. Das heißt, rein schon fremde DNA im Blut hat einen Effekt auf die Nachkommen. Weil mittlerweile weiß man, dass es sowas wie metabolische DNA gibt. Die wird von den Zellen ausgeschleust. Warum auch immer, die kommunizieren über DNA, die sie freigeben und dem Nachbarn oder dem Blut geben. Und man ist jetzt so weit, also in den letzten 2 Jahren hat man angefangen, sie nach Größe zu sortieren und Namen zu geben, dass man weiß, worüber man redet. Aber was diese DNA im Blut macht, weiß man nicht. Man weiß nur, sie ist bei gesunden Personen länger und bei Krebspatienten kürzer. Also hat es auch da irgendeinen Effekt, Nachricht, Zweck, weiß man nicht. Wir sind im Moment in der Phase der Nomenklatur. Also wir sind dabei, den Phänomenen Namen zu geben, damit wir darüber reden können.
Okay.
Das heißt, es muss nicht mal integrieren. diese metabolische DNA könnte Effekte haben, die wir noch gar nicht verstehen. Weil wir noch gar nicht angefangen haben zu forschen, weil wir dabei sind, Namen zu geben und Methoden zu entwickeln.
Das heißt,
und alle klassischen Impfungen waren ja mit DNA verunreinigt. Da hat ja Corvelva noch vor 2020 tatsächlich sequenziert. Und die haben bei den Impfungen das komplette Genom der entsprechenden Zellkultur gefunden, in der das gezüchtet wurde. Das ist mit der Zellkultur des abgetriebenen Fötus, in dem halt gezüchtet wird, verunreinigt. Das heißt, mit jeder Impfung, klassischen Impfung, bekommt man das Genom eines kleinen toten Jungen gespritzt.
Okay.
Ob das gesund ist, weiß ich nicht.
Und das zieht sich wirklich von Säuglingsimpfungen bis hin zu Impfungen, die ein Erwachsener, Betagter, was auch immer bekommt.
Kommt drauf an, wenn es in Hefe gezüchtet wird, kriegt man halt Hefegene. Mhm. Was bei Frauen jetzt nicht so schlimm ist, wenn man schwanger ist, man kriegt also das Genom des Kindes kursiert ja auch im Blut der Mutter. Das heißt, Frauen sind dafür ausgelegt, von der Biologie her das zu tolerieren. Okay. Fremdes Genom eines Kindes. Mhm. Männer nicht. Das okay. heißt, diese Genomschnipsel könnten mit ein Grund sein, neben dem Aluminium, warum Jungs höhere Nebenwirkungsraten und neurologische Probleme nach Impfung haben.
Habt ihr das auch so in euren ganzen Studien, die ihr zusammengetragen habt, feststellen können, dass Jungs, Männer mehr Nebenwirkungsopfer sind als Frauen?
Bei Autismus weiß man es.
Mhm.
Aber woran es wirklich liegt, also wir sind jetzt ja alle Theoretiker, weil wir keine Labore mehr haben. Das heißt, die Phase, in der ich arbeite, ist das, was man in der Forschung Antragsphase nennt. Also ich kann Hypothesen formulieren, sagen, welche Experimente ich durchführen würde und jetzt könnte ich damit Geld beantragen, um die Experimente durchzuführen. Das ist im Moment so das Problem der meisten Wissenschaftler, die jetzt nur noch theoretisch arbeiten können. Also das sind alles Hypothesen, die man dann natürlich im Labor überprüfen muss. Die können sich als wahr herausstellen, die können sich als falsch herausstellen, können wir nicht sagen, weil unsere Anträge würden wahrscheinlich nicht durchgehen. Wir kriegen dafür keine Labore. Aber man könnte jetzt natürlich gucken, ob man in Kindern Teile des Genoms dieser klassischen Impfung nachweisen kann. Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Über PCR zum Beispiel. In einem Tumor, wenn ein Kind nach einer Impfung oder so einen Tumor entwickelt, könnte man natürlich gucken, ob man auch Teile der klassischen Impfung im Tumor nachweisen kann, dass da auch schon zu einer Integration gekommen ist. Mhm. Wäre ja möglich. Müsste man halt machen.
Besteht aber vermutlich nicht wirklich Interesse?
Nee. Man müsste halt erstmal die Marker identifizieren für diese Impfungen, die man dann per PCR testen kann. Also für die Covid-Produkte hat man das ja in dem Tumor nachgewiesen, dass es integriert hat und sich auch mitvermehrt hat. Also da hat Kevin McKernan die Daten. Und es ist ja schon länger die Vermutung, dass Impfungen Krebs auslösen. Damals verunreinigt durch SV40-Viren, noch ganz klassisch. Aber es kann sein, dass rein diese Genomschnipsel des fremden Menschen auch schon einen Effekt haben, integrieren und da Probleme machen. Wissen wir nicht, müsste man jetzt mal testen.
Gibt's da
also
noch?
Wenn es mal rum ist und die Leute wach sind und es Anträge gibt, die man erstellen kann, sind das ganz tolle Forschungsprojekte, die man da machen kann. Ne?
Gibt es da noch eine Differenzierung im Speziellen zu den Covid-Impfstoffen?
Die Effektivität ist höher. Also wenn wir davon ausgehen, dass die klassischen Impfungen auch schon Gentherapien waren, waren die sehr, sehr ineffizient. Weil man hat es mit freien DNA oder freien Viren zu tun, die nicht verkapselt sind in Lipid-Nanopartikel. Dieses Zeug hat halt die Effizienz extrem hochgetrieben. Das heißt, wenn die DNA frei ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie in die Zelle gerät, gering. Ist aber in dem Lipid-Nanopartikel, hat sie eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, eine Zelle zu transfizieren und in den Zellkern zu geraten. Das heißt, wahrscheinlich ist das Prinzip gar nicht mal so extrem unterschiedlich, nur um Faktor X effizienter und macht deswegen um Faktor X mehr Schäden als klassische Impfungen. Mhm. Ist eine Arbeitshypothese, die man überprüfen müsste. Plus halt, es ist halt keine normale DNA und keine normale RNA. Wir haben noch die Mod-RNA zusätzlich drin zur DNA aus E. coli und die Kopiervorlage. Also das ist ja auch eine Mischkalkulation, nicht nur aus klassischer DNA und RNA, sondern noch Mod-RNA. Mhm. Was ist ja, also diese Nukleotide, die haben sie ja gar nicht geprüft, wie die verstoffwechselt werden. Da können auch nochmal Effekte hinzukommen, die wir nicht verstehen. Plus die Lipide an sich machen auch Immuneffekte. Da gibt's Paper zu, dass diese Lipide an sich schon das Immunsystem aufscheuchen. Zusätzlich. Wie ein Adjuvans. Das hat anders wirkt. Aber es ist ja auch in diesem Fall ein Transfektionsmittel, ne? Also wir haben es hier mit sehr, sehr vielen Unbekannten zu tun, von denen wir gar nicht wissen, wie der Körper reagiert, warum er reagiert, wie er downstream irgendwie verstoffwechselt, Pharmakokinetik, Immunologie, Blackbox.
Krass, richtig krass. Was sind denn so die häufigsten gängigen Nebenwirkungen, die ihr so feststellt? Also ich kann jetzt von meiner Seite her sagen, und ich kriege ja hier wahrscheinlich die milden Fälle, Schwindel ist so ein Thema, Dinge, die vorher schon latent im Körper immer mal hochgekommen sind, ob es jetzt Nackenschmerzen sind, Armschmerzen, neurologische Muster wie Parästhesien und so weiter, das haben wir hier tagtäglich mittlerweile auf dem Tisch. Erzähl mal, was du noch so aus deiner Erfahrung weißt an Nebenwirkungen, die möglicherweise der ein oder andere gar nicht in Zusammenhang bringen würde mit dieser Impfung.
Also ich behandle ja niemanden, wir unterstützen nur mit unserem Wissen auch Selbsthilfegruppen, die dann irgendwie Ärzte finden müssen. Wir unterstützen die Ärzte, die Geschädigte behandeln. Ich kriege eher von Anwälten mit, was sie an Prozessen haben. Also das, was ich Artikel geschrieben habe für Substack, das ist ja eben das, was hauptsächlich vor Gericht landet und in großen Mengen benötigt wird. Und das sind halt so die Klassiker wie Thrombosen, also die Grundmechanismen. Das Zeug löst einfach auf x verschiedene Mechanismen Thrombosen aus. Und dann alles, was downstream einer Thrombose ist. Also wenn halt irgendein Gefäß zu ist, hinter dem Organ sitzt, dann ist das halt einfach mangelversorgt und dann kommt ein Problem. Autoimmunreaktionen. Die können überall im Körper stattfinden, auf unterschiedlichste Art. Entweder die Zelle wird direkt angegriffen oder über Antikörper, die dann irgendwie gegen zelleigene Strukturen oder körpereigene Strukturen gerichtet sind. Ist ein zweiter Mechanismus. Bei den Covid-Produkten kommt hinzu, das Spike-Protein bindet ja an den ACE2-Rezeptor und noch ein paar andere Rezeptoren, je nach Variante. Und da ist ja eine Signalkaskade hinten dran. Und diese Signalkaskade, wenn die aus dem Tritt gerät, löst dann halt andere Kaskaden aus, regelt die rauf und runter. Das heißt, wenn wir ein Symptom haben, kann das x verschiedene Ursachen haben, wie zum Beispiel eine Arrhythmie, keine Autoimmunreaktion aufs Herz sein. Es kann sein, dass die zackgebenden Zellen im Herzen transfiziert wurden. Es kann aber auch ein Mastzellaktivierungssyndrom sein. Es kann sein, dass man eine Kappa-Reaktion, also komplementaktivierte Pseudoallergie hat. Oder die RAS, also das Renin-Angiotensin-System, dereguliert ist. Es kann auch alles gleichzeitig stattfinden. Also wir haben viele mögliche Mechanismen, die alle dieselbe Symptomatik machen, plus diese Nukleotide, die möglicherweise recycelt werden in den Zellen. Also schreibt ja BioNTech selber in seinen Unterlagen. Also wir haben es gar nicht geprüft, was mit diesem N1-Methylpseudorhin passiert, weil das wird ja recycelt. Und das kommt leider auch in der Natur vor, und zwar in tRNA. Und in ribosomaler RNA wird es wohl auch verbaut. Das heißt, diese RNAs werden durch diese exotischen Nukleotide verbogen. Steht auch in den WHO-Unterlagen so, oh, die können Probleme machen, diese Nukleotide, ne? Können Krebs auslösen, alles nicht gut. Also steht selbst in WHO-Unterlagen. Und wenn dann natürlich eine Zelle keine Proteine mehr produzieren kann, weil da einfach von diesen Nukleotiden Schabernack getrieben wurde, ja, und die Proteinproduktion zusammenbricht, können Probleme, die vorher bestanden haben, nicht mehr in Schach gehalten werden. Das heißt, die kommen als erstes hoch. Weil das ist wie bei einer Straße, ja. Wenn die super toll in Schuss war, frisch gemacht, dann fällt so ein kleines Loch nicht auf. Was aber vorher schon eine Schotterpiste, wird es nicht besser. Deswegen kommen bei den Leuten alte Probleme zuerst hoch, die dann nicht als Impfschaden erkannt werden, weil einfach die Proteinproduktion oder einfach die Zellenergie durch die Mitochondrien nicht mehr da ist, um das Problem in Schach zu halten. Und ansonsten halt die Grundmechanismen, Autoimmunität, Thrombosen, Immundiregulation, und das zieht dann halt je nachdem, wie es sich äußert, immer einen Rattenschwanz voller Probleme nach sich.
Gürtelrose ist zum Beispiel auch so ein Ding, was sehr,
ja, da gibt's
Nebenwirkung an den Start geht, ne?
Genau, zwei Möglichkeiten. A, das Immunsystem ist anderweitig beschäftigt. Mhm. Und deswegen bricht die Gürtelrose aus, weil die sind ja eingezogen in den Nerven, diese Herpesviren. Die wohnen da ja dauerhaft. Und das Immunsystem sorgt dafür, dass die halt sich benehmen. Aber man weiß es zum Beispiel auch von E. coli. Es gibt Bakteriophagen, die merken, wenn es E. coli schlecht geht, wie Lander. Und da gibt's den Spruch im Labor, Lander verlässt das sinkende E. coli. Wenn es E. coli schlecht geht, zieht Lander aus, um sich selbst zu retten. Es wäre also theoretisch auch möglich, dass die Viren merken, oh, meinem Wirt geht's nicht gut. Und wenn der stirbt, stirb ich mit. Ich suche mir einen neuen Wirt. Wäre auch eine Möglichkeit. Also, dass es ein Selbsterhaltungstrieb des Virus ist, weil es dem Wirt schlecht geht.
Wie kommt's, dass die, also das fällt uns auch auf, wie kommt es, dass die geimpften Menschen so verzögert sind in ihrem Denken, in ihrem, ja, also wirklich teilweise so ein bisschen wie dement oder auch so diese kognitiven Fähigkeiten so nachlassen. Extrem.
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen, die Energie ist auch runtergegangen, ja. Weniger Energie zieht dir einfach generell auch, wenn du krank bist und irgendwie dein Immunsystem anderweitig beschäftigt bist, bist du auch geistig nicht auf der Höhe. Ist die einfachste Möglichkeit. Die nächste Möglichkeit ist, guckt man mal in die alte Literatur rein, stellt man fest, diese Lipid-Nanotechnologie wurde ursprünglich entwickelt, um Chemotherapeutika ins Hirn zu bringen, weil sie die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Das heißt, Lipid-Nanopartikel unter 200 Nanometer gehen über die Blut-Hirn-Schranke, übrigens auch über die Plazenta-Schranke, und können dann direkt im Hirn Zellen transfizieren, um Spike zu produzieren. Da gibt es ein Paper von Michael Mertz, der hat das gezeigt. Und dann hast du halt einfach eine Hirnentzündung. Und das Hirn hat keine Schmerzempfindung. Das heißt, einige Teile deines Hirns können Spike produzieren und die fallen dann einfach aus. Das ist wie eine biochemische Lobotomie. Ne? Ob ich jetzt mit einem Eispickel diesen Teil des Hirns außer Gefecht setze oder der Spikes produziert und dadurch Synzytien entstehen, wo die Zellen verschmelzen, dieser Teil des Hirns funktioniert dann einfach nicht mehr. Hirnentzündung ist ja auch im Moment die Vermutung, dass Alzheimer möglicherweise einfach nur Hirnentzündung ist, weil die ganze Alzheimer-Forschung ist ja gefälscht. Ne? Der Typ, der da diese Alzheimer-Forschung, oh, und das sind Prionen und bla, der ist jetzt gerade mit Wissenschaftsforschung aufgeflogen. Das heißt, seine kompletten Paper müssen nochmal durchgeguckt werden, wo er überall gefälscht hat. Im Prinzip ist jetzt die Alzheimer-Forschung erstmal auch wieder auf Start gestellt, ja. Dem keinem Alzheimer-Paper, das basierend auf diesen gefälschten Daten geschrieben wurde, kann man jetzt noch trauen. Und möglicherweise ist vieles davon einfach nur eine Entzündungsreaktion, die natürlich entsteht, wenn da ein fremdes Protein im Hirn aktiv ist. Die haben ja da ein eigenes Immunsystem im Hirn und das Immunsystem ist auch nicht komplett getrennt vom Hirn. Also da gibt es durchaus eine Kommunikation zwischen Hirn und Rest vom Immunsystem und Neurotransmittern. Und wenn da eine Entzündungsreaktion läuft, dann ist man nicht fit. Ja? Dann ist halt einfach das entsprechende Organ gestört.
Das ist wie ein schlechter Horrorfilm hier gerade. Nun kann ich ja dann irgendwie sagen, okay, ich habe mich nicht impfen lassen, juhu, hab Glück gehabt, beziehungsweise ich habe mich impfen lassen und habe aber auch gar keine Reaktion. Also mir geht's noch gut. Wie sieht's aus mit ungeimpft? Aber wir sind ja irgendwie ständig alle von irgendwelchen Geimpften umgeben. Gibt's da Sachen, die dann eine wirklich wichtig zu wissende Rolle spielen? Ich sage jetzt mal Spikes.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, auf die Geimpften zu reagieren. Also ich habe das Problem mit den Frischgeimpften, weil 2% der Menschen haben eine Allergie gegen Penicillin. Ne? 45% reagieren auf Lipid-Nanopartikel mit einer komplementaktivierten Pseudoallergie. Wenn also jemand frisch geimpft ist und noch diese Lipid-Nanopartikel und sowas hat, da kriege ich Probleme. Ich vermute, ich habe eine Kapa-Reaktion, diese komplementaktivierte Pseudoallergie, die kriege ich mit Methylenblau ganz gut in den Griff. Aber es kann bis zu Fieber, Schüttelfrost und dann liege ich im Bett und bin angeknatscht. Meine Mutter reagiert auf die Spike-Proteine. Vielleicht hatten wir irgendwann mal Corona in Form der Durchfallvariante, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat ihr Immunsystem gelernt, wenn ich mit dem Spike-Protein in Kontakt komme, sollte ich gucken, dass der Darm leer ist, dass da nicht wieder irgendwie eine Infektion entsteht. Das heißt, wenn die mit einem Geimpften Kontakt hat, der noch Spikes ausatmet, sitzt sie danach 3 Tage auf dem Klo. Mhm. Andere kriegen Schweißausbrüche, Kopfschmerzen. Also bei Leuten, die einen hohen Spike-Titer haben, kriege ich Kopfschmerzen. Also es hat auch einen Effekt, wenn man es einatmet. Weil die atmen es in Exosomen über die Atemluft ja auch aus. Und das Protein ist toxisch. Und das ist dann ähnlich wie bei Birkenpollen. Das ist ja auch ein Protein, also die Pollen, ja. Und das löst dann halt eine Immunreaktion aus, die ähnlich wie eine Allergie ist und dann Effekte haben kann. Ja, manche kriegen Halsschmerzen, werden heiser, andere kriegen Kopfschmerzen, manche kriegen Ausschlag, die können nicht mehr in die Sauna gehen, weil wenn sie mit dem Spike in Berührung kommen, kriegen sie Pickel, wortwörtlich, an den Stellen, wo sie damit in Berührung kamen. Ist aber nicht bei allen Menschen so. Also wir sind jetzt gerade im Experimentieren mit so einem kleines Point-of-Care-Gerät, wo man dann so Kartuschen hat. Und Holger hat gerade Spaß dabei, jetzt immer zu gucken, wenn ich mit Geimpften Kontakt hatte, wie hoch mein Antikörpertiter ist, ne? Weil die IgG können anscheinend auch direkt das Komplementsystem aktivieren. Und wenn ich mit frisch Geimpften zusammen war, dann ist mein Titer war so um die 1600 Antigen-Binding-Units. Bin ich hier in Klausur und Arbeit in Ruhe, geht's dann mit der Zeit wieder auf 400 runter. Also bei mir schwankt dann halt der IgG-Titer gegen Spike-Protein extremst zwischen 400 bis 1600 innerhalb von einer Woche. Also daran merkt man, es gibt Leute, die richtig mit dem Immunsystem auf diese Leute reagieren durch Antikörperbildung, warum auch immer, ne? Und das kann dann möglicherweise auch das Komplement triggern. Laut Janeway gibt es da anscheinend eine Verbindung. Lehrbuch der Immunologie. Mhm. Während es auch Leute gibt, die gar nicht reagieren. Ja, wir haben dann auf Partys, haben wir das, testen wir jetzt so die Geräte, die wir so wieder in Betrieb genommen haben, so gebrauchte. Und es gibt einige, die sind ja irgendwie mit 40 Antigen-Binding-Units, ja, die reagieren da überhaupt nicht. Dazu gehört zum Beispiel mein Mann Holger. Der tut sich gar nichts, da ist er im Hintergrund rauschen. Andere haben so stabil dreistellig. Und die Geimpften schlagen halt so richtig raus mit 3000 jenseits, 2600, über 1000. Da kann man schon sagen, okay, man weiß aus den Studien, diese Antikörper bei der Studie, wo noch sauber gearbeitet wurde mit PCR-produzierten mod-RNA, waren nach ein paar Wochen weg. Null, weg, zack, keine Antikörper mehr. Das heißt, da auch so diese Produkte keine dauerhafte Immunität erzeugen, also sie machen keine Gedächtniszellen im Knochenmark, was mal ein gutes Zeichen ist, ja, also irgendwann, wenn es nicht integriert hat, müsste auch der ganze Theater mit den Antikörpern vorbei sein, weil keine Gedächtniszellen. Aber wenn man dann immer noch Immunzellen hat, die aktiv sind, also Antikörper produzieren, heißt das in der Schlussfolgerung als Surrogatprüfpunkt, wenn der Antikörpertiter hoch ist, muss noch Spike vorhanden sein. Das heißt, das kann man erstmal als indirektes Vorscreenen nehmen. Deine Impfung lag 2 Jahre zurück. Aha, warum hast du noch einen Titer von über 3000? Da stimmt was nicht. Und wenn es dann so extrem ist, kann man dann zum Beispiel bei MMD oder Inmodia prüfen lassen, ob man noch freies Spike im Blut hat. Und dann muss man was unternehmen. Weil dieses Zeug hat halt unangenehme Eigenschaften, wie zum Beispiel, wie gesagt, das Renin-Angiotensin-System zu deregulieren, Zellen miteinander zu verschmelzen und dergleichen.
Was kann man tun? Kann der Betroffene effektiv wirklich was tun oder ist das?
Ja, man kann das Spike loswerden. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Also man forscht jetzt, verschiedene forschen daran. Es gibt einmal das McCullough-Protokoll, das bei vielen Leuten gut funktioniert. Ja, das war Natto-Kinase, Bromelain, Kurkuma. Der Haken ist, Natto scheint einen ähnlichen Effekt zu haben wie Fumarsäure bei Leuten mit Psoriasis. Es gibt viele, die vertragen das ihr Leben lang, die laufen ihr Leben lang problemlos auf Fumarsäure. Ist ja auch Teil des Zitratzyklus, ist ein natürlicher Stoff. Aber man muss, wenn man Fumarsäure nimmt, regelmäßig ein großes Blutbild machen, wann es einem die weißen Blutkörperchen zerlegen kann. Es gibt so einen geringen Prozentsatz an Menschen, die das nicht vertragen, ja. Und das scheint bei Natto auch der Fall zu sein. Das heißt, man kann zwar das Spike-Protein mit Natto-Kinase zerlegen, sollte dann aber regelmäßig ein großes Blutbild machen, um zu gucken, ob die Immunzellen davon nicht betroffen sind. Ganz abgesehen ist Natto ungeeignet für die Leute mit einem niedrigen Blutdruck, was ein natürlicher Blutdrucksenker ist. Das heißt, wer eben niedrigen Blutdruck hat, der ist dann unter 100, das macht mit Natto keinen Spaß. Es gibt, Joachim Gerlach forscht dran, Kombinationsmittel aus Nahrungsergänzungsmitteln, die das Spike einerseits aus der Zelle treiben, aber andererseits auch direkt abfangen. Weil das ist das die Gefahr, wenn man das Spike-Protein aus den Zellen treibt. Es ist dann frei im Blut und kann Schabernack anstellen. Das heißt, es ist schwierig. Man sollte mit jemandem zusammenarbeiten, der sich auskennt und parallel das Blut im Auge behält und auf Spike prüft, dass man nicht durch die Nahrungsergänzungsmittel, die man nimmt, zwar die Zellen sauber kriegt, aber gleichzeitig einen hohen Spike-Titer im Blut hat, der dann wieder das Herz schädigen kann. Das ist schwierig. Deswegen, das sollte echt in Hände von Leuten, die sich auskennen und parallel einfach immer die Blutwerte im Auge behalten. Weil das kann echt schnell gehen. Es gibt anscheinend einige Vitamine, die treiben dir das Spike schneller aus den Zellen raus, dass du innerhalb von wenigen Stunden hast einen hohen Spike-Titer durch die Nahrungsergänzungsmittel und die können halt dir unter Umständen auch die Niere abschießen, weil in der Niere sind ACE-Proteine, ACE2-Proteine. Und wenn es dann in der Niere bindet, hast du plötzlich ein Nierenproblem, weil du das Spike ausgetrieben hast. Das heißt, man muss auch mit der Dosierung echt aufpassen, wenn man einen hohen Spike-Titer hat, sonst kann man sich die Niere abschießen. Das ist alles nicht so einfach. Da sollte man, wenn möglich, nicht unbedingt selbst doktern und immer parallel die Werte im Auge behalten und auf seinen Körper hören. Wenn das Zeug mir nicht gut tut und ich merke, ich fühle mich schlechter, gehe ich mit der Dosis runter oder probiere was anderes aus oder muss gucken, woran es liegt, weil wir wissen nicht, was bei den jeweiligen Leuten dereguliert ist. Also wir haben eine Ärztin, die hat das ganz gute Erfahrung bei einem Patienten gemacht, dem hat sie den Satan gegeben. Und dadurch wurde halt dieses Renin-Angiotensin von den Kaskaden dahinter abgekoppelt, die vom Spike aktiviert wurden. Und das fährt jetzt runter, die ganzen Entzündungen. Das heißt, sie kann jetzt anfangen, das Satan rauszuschleichen, weil sich diese ganzen Feedback-Schleifen in der Biochemie langsam beruhigen.
Welche Rolle?
Ist ein Glücksfall.
Ja, das ist sehr, sehr schön. Welche Rolle spielen Glutathion und Methylenblau bei diesem Protokoll?
Mit Glutathion habe ich nicht so die Erfahrung. Ich habe mich eher in Methylenblau eingelesen. Methylenblau hat sehr viele Wirkungen. Da gibt es ein Paper von Gurev und noch irgend, also das ist ein russisches Paper. Und Methylenblau ist eine von diesen Substanzen, die geht dahin, wo sie benötigt wird. Man weiß also nicht, wo sie aktiv werden wird, weil die sammelt sich da an, wo das Problem ist. Methylenblau ist einer der Stoffe, der Proteine zurückfaltet, die fehlgefaltet sind. Also ähnlich wie Grünteeextrakt kann das auch machen, ja? Also fehlgefaltete Proteine wieder in Lösung bringen. Methylenblau ist antiinflammatorisch, kann Pilze in den Griff kriegen, war ein frühes Antibiotikum, bevor es Antibiotika gab. Hat man gesehen beim Mikroskopieren, ja, damit man es gut sieht, die hatten ja damals noch keine Öl-Immersionsmikroskopie, haben sie ja die Bakterien angefärbt. Und dabei sind ihnen die Bakterien gestorben. Und deswegen wussten sie, das ist ein Mittel, mit dem man Bakterien bekämpfen kann. Das heißt, es ist, kann man statt einem Antibiotikum einsetzen. Es ist ein alternativer Elektronencarrier. Das heißt, wenn die Mitochondrien die Atmungskette kaputt haben, geht es wie ein Starthilfekabel an die Stellen, die kaputt sind und überbrückt und reicht Elektronen weiter. Das heißt, die Leute können auch mit kaputten Mitochondrien auf Methylenblau laufen. Es greift in den Gehirnstoffwechsel ein. Also es wurde in den 20er Jahren als Antidepressivum eingesetzt. Darf also nicht mit Antidepressiva kombiniert werden. So wirklich geklärt, wie es da im Hirn funktioniert, ist es nicht. Aber es gibt Leute, die behaupten, sie wären danach wieder klarer. Aber da das Molekül dahin geht, wo das Problem ist und sich ansammelt, kann man nicht vorhersagen, was die Wirkung sein wird, weil das entscheidet das Molekül selbst. Bei meiner Mutter ist es halt, die hatte solche Ablagerungen auf den Sehnen, Proteinablagerung, kann man operieren oder bei ihr sind die durch Methylenblau weggegangen. Also es ist wieder weich und sie kann die Hände wieder öffnen. Mhm. Bei ihr versagt das Methylenblau in den Händen. Aber das kann sie nicht beeinflussen. Das hat halt entschieden, ich kümmere mich jetzt erstmal um das Problem. Bei mir fährt halt diese allergischen Reaktionen runter. Und wenn ich nichts habe, dreht es mich auf wie ein Eichhörnchen auf Speed. Dann habe ich einfach nur überschüssige Energie und weiß nicht, wohin damit. Aber das kann man nicht vorhersagen und das hängt einfach auch von der Tageshöhe ab. Hat man gerade eine Infektion, wird es halt da aufgebraucht.
Aber grundsätzlich ist es ja dann tolles Zeug, sage ich mal so, um den Körper zu unterstützen bei dem Ganzen, was so ist. Und der Körper ist ja dann so, dass er sich
selbst hilft,
genau.
Es gibt irgendein YouTube-Video von so einer Ärztin, die gemeint hat, wenn sich den Finger brennt, macht sie Methylenblau drauf, dann kriegt sie keine Brandblase. Weil dann halt die Mitochondrien, die Heilungsprozesse einfach so viel Energie haben, dass das Problem schneller behoben wird. Mhm. Blauspray. Bei Tieren ersetzt man es ja immer noch ein bei Verletzungen. Mhm. Bleibt halt eine Weile, ne? Auch wenn es weg ist, es bleibt halt eine Weile blau.
Das stimmt. Da kann ich auch ein Lied von singen. Also ich habe mir schon diverse Sachen, Klamotte, da muss man wirklich ganz vorsichtig sein. Aber
also ich habe so ein Teppichputzmittel gefunden, das funktioniert. Das ist so ein Spray, so ein Schaum. Das macht man ein paar Mal drauf, 4-5 Mal. Und der bindet das wirklich, damit gingen die Flecken aus dem Teppich tatsächlich raus.
Ja, wir wollen es ja nicht im Teppich, sondern auch in uns drinne haben. Da tut es wirklich einen guten Job. Thema Blutwäsche. Mir fällt eine Patientin von uns ein, die hat nach Corona-Impfnebenwirkungen und Spike-Proteine und so weiter Blutwäschen machen lassen. Und nach, ich weiß gar nicht wie viel, aber nach vielen Blutwäschen war ihr Titer quasi auf Null. Also sie war clean. Und es hat nicht lange gedauert und jetzt hat sie denselben Spaß, nur doppelt so hoch in der Spike-Proteinbildung.
Ja. Ich meine, du kannst es im Blut rauswaschen, das ist aber kein dauerhaftes Ergebnis, weil es wird ja nachproduziert von den Zellen. Die produzieren unter Umständen 2 Jahre später immer noch Spike-Protein. Das heißt, du kannst waschen und es wird wieder schmutzig und du kannst waschen und es wird wieder schmutzig. Okay. Also Blutwäsche war nie dauerhaft. Professor Jäger in Bad Aibling macht Help-Apherese. Damit kriegt sie es auch raus und fällt es aus. Aber es ist halt, wenn du nicht es schaffst, diese Proteinproduktion zum Stoppen zu bringen, keine dauerhafte Lösung. Und wenn es halt dauerhaft integriert wird und stabil abgelesen wird, weil die halt einen SV40-Promotor dazu getan haben und der wird von Eukaryoten abgelesen. Und wenn es dann im Zellkern integriert hat, dann bist du ein dauerhafter Spike-Produzent. Und deswegen schaltet dein Immunsystem irgendwann aus Selbsterhaltungstrieb auf Toleranz. Und sagt, oh, wenn ich jetzt jede Zelle angreife, die Spike produziert, bringe ich mich selbst um. Ignoriere mir das Protein jetzt einfach mal, dann leben wir ein bisschen länger. Und dann hast du diesen Shift von IgG zu IgG4. Das ist also, du schaltest auf Toleranz. Das kann man auch testen, ob man jetzt IgG4-Titer hat, weil ein normaler Mensch hat kein IgG4. Ja, das ist das nur nach einer Desensibilisierungsbehandlung gegen Pollen. Ja, dann hast du auch ein IgG4-Shift und dann reagierst du nicht mehr auf die Pollen. Da kennt man das auch, da ist es ja gewollt. Aber dann, wenn du natürlich das Spike-Protein tolerierst, wirst du immer, wenn du ein Coronavirus dir einfängst, es sehr lange ignorieren oder nur langsam bekämpfen. Aber immerhin hast du nicht mehr so viele Autoimmunprobleme, weil dein Immunsystem deine Zellen platt macht. Also, und nach der dritten Spitze passiert das meistens. Man hat jetzt auch Daten bei Kindern, die haben es schon nach der Grundimmunisierung nach einem Jahr. Das heißt, das ist ein einfacher A-Test für Hausärzte, Blut abnehmen und IgG4-Titer testen lassen. Wenn die Leute ein IgG4-Shift haben und hohen IgG4-Status, kann man davon ausgehen, sie haben immer noch sehr viel Spikes.
Jetzt haben wir so viel über Spikes und Spike-Proteine gesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere da draußen noch gar nicht weiß, was ist das eigentlich? Kannst du das mal so ganz simpel für Nicht-Mediziner erklären?
Also das Coronavirus ist eigentlich eine Kugel und dann hat es an der Kugel so kleine Stacheln. Die habe ich immer so schön gesehen im Fernsehen in Rot, damit es ganz besonders böse aussieht. Und das normale Immunsystem, das gesunde Immunsystem bei einer Infektion reagiert auf die Hülle. Das haben jetzt auch mehrere Studien gezeigt. Also das richtige Protein zum Impfen wäre die Hülle gewesen, das sogenannte Nukleokapsid. Andocken tut es mit den Spikes. Das braucht es, um zu binden. Darauf reagiert das Immunsystem wohlweislich nicht, weil die mutieren ganz schnell. Das steht auch schon im Virologiebuch der 90er Jahre drin, ne? Hat keinen Sinn, Impfstoffe gegen Coronaviren zu entwickeln, weil die Spike-Proteine mutieren viel zu schnell. Steht übrigens auch beim Wassertest drin. Der RKI sagt, macht lieber einen PCR-Test auf Nukleokapsid, das Spike mutiert zu schnell. Also es mutiert zu schnell für einen Wassertest, aber es ist super für eine dauerhafte Immunität in der Impfung. Finde den Fehler. Und dieses Protein hat halt ein paar toxische Eigenschaften, die man da reingebaut hat. Also Jim Haslam scheint jetzt geklärt zu haben, anhand der Anträge, die Barrick und Co. gestellt zu haben, wie dieses Protein gebaut wurde. Gefördert von der US-Regierung, NIH, Fauci und Co. in USA gebaut, wahrscheinlich an der Universität Capitol Hill von Ralph Barrick, getestet in China. Wie lange es unterwegs ist, ist eine andere Frage. Das heißt nicht, dass es nicht schon 2 Jahre unterwegs ist. Kann schon länger kursieren, muss nicht neu sein. Und wenn man es normal einatmet bei einer Erkältung, ist es auch nicht so das Ding. Das bleibt ja alles außen. Ja, Schleimhäute sind die erste Verteidigungslinie. Da haben wir auch ganz andere Sachen schon eingeatmet, die nicht gesundheitsförderlich sind, wenn sie ins Blut kämen. Aber dafür mit Schleimhäute, da bleibt es ja dann kleben im Rotz und dann ist die Sache normalerweise erledigt. Wenn aber dieses toxische Protein ins Blut gerät, was sonst bei einem schweren Verlauf nur bei einer Sepsis, also einer Blutvergiftung passieren würde, ja, dann hat man ein Problem, weil das kann halt jedes Organ angreifen. ACE2-Proteine sind praktisch auf jedem Organ, im Fettgewebe. Deswegen hat so viele Übergewichtige erwischt, ne? Weil ganz viele ACE2-Proteine sind im Fettgewebe. Was auch erklären könnte, warum vor allem eben Übergewichtige so Probleme gekriegt haben, ne? Da hat es dann auch irgendwas dereguliert. Naja, also dieses Protein ist einfach wie andere gefährliche Proteine. Es ist ja nicht das einzige Eiweiß, das giftig ist. Es gibt auch andere giftige Eiweiße. Nicht gesundheitsförderlich, wenn es im Blut ist.
Ja, krass. Ich danke dir, Sabine. Hast du noch so ein Abschlussstatement? Also meins wäre jetzt so, überlegt euch wirklich ganz genau da draußen, ob ihr euch das antun möchtet oder nicht. Es gibt Möglichkeiten, um Schaden zu begrenzen, aber bitte unter fachmännischer Anleitung das Ganze durchführen.
Also es muss permanent überwacht werden, dass nicht zu viel Spike frei im Blut ist und generell was Impfung angeht. iCanDecide hat jetzt die Daten rausgeklagt aus den USA. Es gibt keine Impfung im Kinderimpfplan, die jemals placebo-kontrolliert doppelblind durchgeführt wurde. Man weiß nicht, ob es nützt, weil es gibt ja keine Kontrollgruppe. Sie haben alle betrogen. Jetzt, wo man in die Daten geht, stellt man fest, wie sie betrogen haben, auf dieselbe Art wie jetzt auch bei den Covid-Produkten. Das sind dieselben Tricks, die sie schon seit Jahrzehnten spielen. Also bei den anderen Impfungen wurden dieselben Betrugsspielchen und Statistikspielchen getrieben wie jetzt. Jetzt ist es halt aufgeflogen. Und wir wissen, wonach wir suchen müssen. Also lasst die Finger von Impfungen, generell von allen. Die funktionieren nicht, hat Anthony Fauci selbst gesagt. Ja, er hat gesagt, die Grippeimpfung hätte heutzutage überhaupt gar keine Zulassung gekriegt, was total sinnlos ist, gegen ein Atemwegsvirus eine Injektion zu geben, weil es die falschen Antikörper sind.
Also es ist ganz, ganz traurig, aber ich hoffe, mit diesem Video nochmal wieder den einen oder anderen erreichen zu können. Es ist so das, was wir tun können. Und die Entscheidung liegt natürlich bei jedem selbst. Kommt raus aus der Angst, denn damit arbeiten diese Menschen, vom Säugling bis hin zum alten Menschen, der sich Angst machen lässt vor, keine Ahnung. Also raus aus der Angst und rein ins Körperbewusstsein mal wieder hören und fühlen, aufs Bauchgefühl auch hören. Fühlt sich das stimmig an oder lasse ich das einfach nur machen, weil es irgendwie gefühlt jeder macht? Also ja, sollte man sich einfach überlegen.
Das Wissen aneignen. Es gibt mittlerweile gute Bücher, ja? Schildkröten bis nach unten. Ja. Das ist ein Team von israelischen Wissenschaftlern, die aus gutem Grund anonym geblieben sind. Und die haben sich alle Impfungen, die ganzen Studien vorgenommen. Bisher hat keiner es geschafft, das Buch zu widerlegen. Lest es einfach und dann wisst ihr, woran ihr seid und trefft einfach eine informierte Entscheidung.
Sagst du nochmal, wie das Buch heißt?
Schildkröten bis nach unten.
Gut.
Der Klassiker ist Dissolving Illusions. Ich glaube, auf Deutsch heißt es Die Impflüge. Auf Englisch ist jetzt die 10-Jahres-Jubiläumsausgabe rausgekommen. Das heißt, hat Bastian Bastriancic und auch eine Ärztin wirklich mal die historischen Daten sich vorgenommen. Wie war die das Vorkommen von bestimmten Krankheiten? Wann kam die Impfung? Hat das einen Effekt? Also er ist Ingenieur, der kann die Mathematik, sie ist die Ärztin und ist dann einfach aus dem System ausgestiegen, um die Leute aufzuklären. Und die haben jetzt ein Update gemacht. Ich weiß nicht, ob das Update gibt es wahrscheinlich noch nicht auf Deutsch. Also das ist Dissolving Illusions. Da sind auch schon mal eine solide Grundlage. Und dann prüft einfach mal die Daten, die haben mir die Quellen angegeben. Ja, und dann werdet ihr sehen, ihr wurdet verarscht. Pasteur hat auch schon gelogen. Ja, seine Tagebücher widersprechen seinen Laborbüchern.
Ja. Wer es in Bildern braucht, es gibt mittlerweile auch etliche Filme. Ne? Wexit zum Beispiel ist ein Film, wo auch dann das Ganze noch mit Bild und Ton verfilmt wird.
Protocol 7, das gibt es aber immer nur so in Aufführungen in UK. Mal sehen, ob es das mal auf DVD gibt.
Also es gibt viele Sachen, um sich zu informieren. Und letzten Endes geht es darum. Ne? Ich habe schon so oft gesagt, Wissen ist keine Bringepflicht. Jeder darf sich sein Wissen holen und sollte das auch tun und wenn es um unsere Gesundheit geht, noch mal mehr bitte tun. Ja, in diesem Sinne, Sabine, ich bedanke mich. Es war schön, mit dir darüber zu sprechen, auch wenn das Thema nicht so schön ist, aber dennoch ganz wichtig. Allen anderen da draußen, ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es gerne. Liked das Video, schreibt gerne in den Kommentaren, wenn noch Fragen sind, beziehungsweise ihr könnt natürlich auch den Kanal abonnieren. Alle Kontaktdaten findet ihr, wenn noch Fragen sind, auch unter diesem Video. Und ja, ihr könnt euch natürlich gerne melden. Auch in unserer Praxis bieten wir entsprechende Behandlungsmöglichkeiten oder auch Therapieempfehlungen an, auch wenn wir einiges nicht selber tun. Wir tun schon eine ganze Menge bei uns in der Praxis, wenn es dann ans Eingemachte und wirklich ins ganz, ganz Detaillierte geht. Da haben wir aber Leute und Kontakte, wo wir hinverweisen können. Und das tun wir natürlich auch gerne. Und manchmal ist vielleicht auch der eine oder andere dabei, der sich nicht traut, irgendwie den Mund aufzumachen, dass er doch vielleicht einen Schaden davon getragen hat und jetzt zu Hause sitzt und vielleicht ganz verzweifelt und hilflos ist. Also meldet euch gerne. In diesem Sinne, eine schöne Woche und bis zum nächsten Video. Tschüss!
Tschüss.
Das war Mythos Gesundheit. Dein Blick hinter die Kulissen. Bis zum nächsten Mal. Und denk daran, es gibt mehr Wege zur Gesundheit, als man uns wahrmachen will.